habt ihr das gewusst, über 500 Mitarbeitende während dieser Tage hier. Und es ist für mich so schön, einige der Mitarbeitenden zu sehen, die schon vor 100 Jahren, gefühlten 100 Jahren, ja, oder 200 Jahren mitgeholfen haben und dann die Gesichter wieder zu sehen, wie sie Dinge rumschleppen. Und jemand kam zu mir heute Morgen und hat gesagt, weißt du, wir mussten da diese Lautsprecher, die waren riesig und das musste man festzurren und festbinden und alles war so schwierig. Und jetzt misst man den Raum aus und man hängt diese Lego-Kästchen hoch und das war's dann. Ist das nicht spannend, wie die Zeit geht, aber die Menschen bleiben dieselben. Und wenn vorhin Walter gesagt hat von der Treue Gottes und von unserem Weg, muss ich noch was sagen. Ja, es ist Gottes Treue und auch meine Bereitschaft, immer wieder gute Entscheidungen zu fällen. Aber ich war in meinem Leben umgeben von Freunden. Und meine Freunde haben mich mit meiner Frau und unseren Kindern zusammen zu dem gemacht, was ich bin. Ich weiß, es war Gottes Absicht, es waren meine Entscheidungen. Aber ohne meine Freunde wäre ich nie geworden, wer ich heute sein darf. Und einer dieser Freunde, den möchte ich jetzt bitten, nach vorne zu kommen, denn wir möchten euch kurz noch das Ministry-Team vorstellen. Gregor Herrndorf ist einer meiner Weggenossen seit gefühlten 700 Jahren. Und ich weiß noch, wie wir uns kennenlernten auf der Straße und er in einem Rückfall war und er Jesus fand, seine Frau fand, Kinder kriegte und er war Taxifahrer in Bern. Ja, genau, Kinder hast du noch gekriegt, genau. Taxifahrer in Bern und seine Taxi war immer ein Ort der Seelsorge, eine Hütte, ja, sozusagen, der Gottesbegegnung. Eines Tages fragte ich ihn dann, teilzeitlich zu werden aus Seelsorge. Dann hat er die Seelsorge aufgebaut, endlich Leben aufgebaut. Und vor allem, er ist einfach ein Freund. Und ich muss euch sagen, er wird nächstes Jahr 70, das sieht man ihm, das sieht man ihm nicht an. Und seit er 69 ist, leitet er als Hauptverantwortlicher eine Vineyard und das ist für mich in allen Umständen drin, die das bewirkt haben, eine riesige Freude, einfach zu sehen, mit 69 wird er Gemeindeleiter und so voller Leidenschaft. Gero, sag uns was über das Ministry-Team und wie das funktioniert.
Ja, ich möchte einfach sagen, hier, ihr habt das gesehen vielleicht, an einigen Plätzen liegt so ein Schild, reserviert, Ministry-Team. Und das ist immer so, dass etwa 6 in einem Rayon sitzen und für diesen Rayon verantwortlich sind, euch auch am Morgen dort herzlich willkommen heißen und vom Herzen her sich für euch dann verantwortlich fühlen. Es ist so, dass wir haben etwa, ich glaube, über 120 in dem Team. Die kommen zuerst, als Erste am Morgen in der Früh und sind am Abend nachher die allerletzten, die dann nach Hause gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir, weil sie sich wirklich an euch hier verschenken wollen und beten wollen für eure Anliegen, wenn jemand irgendwo krank ist oder eine seelische Not hat oder irgendein anderes Problem. Wir haben so ein blaues Pendeli und dann haben wir das Schild dran, da könnt ihr auf solche Leute zugehen und sie immer fragen, mit ihnen zu beten, also dass sie mit euch beten, das wollte ich meinen. Auch in den Pausen, also habt keine Hemmungen, wir haben uns entschlossen, euch an uns und uns an euch zu verschenken. Wir an uns alle. Und ich möchte euch einfach bitten, so für einen herzlichen Applaus für diesen Einsatz, für diese Menschen. Ich will vielleicht noch erwähnen, dass es verschiedene Arten von Aufrufen geben wird, so wie Bill Johnson das macht, dass dann alle einfach so am Ort beten, am Platz, vielleicht andere Redner werden. vielleicht in einem Aufruf einige nach vorne rufen und dann haben wir dann unser Team, das kommt dann auch nach vorne. Wenn ihr irgendeine Frage habt, geht auf solche Leute zu. Und wenn es eine unglaublich schlimme Frage ist, dann könnt ihr auf mich zukommen, dass ihr die Leute nicht belastet, weil genau. Die sollen den durchhalten in der Konferenz bis zum Schluss. Danke vielmals.
Vielen Dank, Helgo. Herzlichen Dank. Ja, wir stecken das hier rein. Der Reichtum eines Menschenlebens, den zählt man in Freundschaften, die Gott einem gibt. Am Ende der Tage, wenn alles verloren ist, ja, bleiben die Freundschaften und Beziehungen, die Gott uns gegeben hat. Es ist der Schatz der Gemeinde Jesu. Und ich bin ein reicher Mann. Ich bin ein sehr reicher Mann. Ja, bevor ich zum Teaching komme, darf ich euch noch einen Hinweis geben. Und zwar haben wir einen Büchertisch dort hinten, auch überall, ihr seht, wo es Bücher gibt. Und die, die Bücher gerne lesen oder verschenken, das ist eine super Gelegenheit. Wir haben hier Konferenzpreise, die sind günstiger. Wir haben einige Bücher, die nahezu vergriffen sind. Ich habe zwei hier vorne. Das eine ist die Geschichte der Vineyard-Bewegung aus einer deutschsprachigen Sicht, der globalen Vineyard-Bewegung. Das Buch heißt Natürlich, Übernatürlich, geschrieben von einem unserer Leiter, dem Leiter der Vineyard in Heidelberg. Es ist in meinen Augen, das sage ich jetzt nicht aus chauvinistischen Gründen, die beste geschichtliche Erklärung der Vineyard-Bewegung der letzten 30 Jahre mit Dutzenden von Stories, von Beiträgen verschiedenster Leiterinnen und Leiter, unter anderem auch von Carol Wimber. Dieses Buch ist vergriffen. Wir haben den Rest noch gekauft und der ist nur noch so erhältlich. Also ihr müsst, wenn ihr das Buch noch wollt, müsst ihr das schnell beschaffen. Wir wissen noch nicht, ob wir es wieder auflegen werden. Das wird sich zeigen. Aber diese Kopie mit einer kleinen ermutigenden Widmung, die möchte ich verschenken und ich möchte fragen, wer möchte das Geschenk? Ich schmeiße gerne, ja. Also musst du einfach catch it. Dann haben wir ein zweites Buch, das ist in der zweiten Auflage vergriffen. Das ist ein Buch, das ich geschrieben habe vor einigen Jahren über Gemeindeträume. Es sind Geschichten von Menschen drin, die ich alle erlebt habe. Es ist ein Buch, das einfach ermutigt zu einem Gemeindeleben, das befreiend ist und zu sehen, dass Wunder und Zeichen nicht nur in Afrika, Südamerika geschehen, sondern auch bei uns. Es ist toll ermutigend, in meinen Augen ein Badewannenbuch. Man steigt in die Badewanne, man liest das Buch und wenn die Finger verschrumpelt sind, ist man am Ende des Buches und kommt wieder raus und dann ist das Buch etwas verzurrt und feucht. Aber es lohnt sich, weil es sich gut liest. Wem darf ich das schenken? Ach, war nicht schlecht, ja? War gar nicht schlecht. Wunderbar. Das mit den Spezialpreisen habe ich euch gesagt. Jetzt möchte ich euch einladen, die Bibel aufzumachen. Und zwar macht sie doch auf im Lukas-Evangelium für die, die neu sind im Glauben, noch nicht lange unterwegs, das ist eher hinten. Es gibt da vier Evangelien, Matthäus, Markus, dann kommt Lukas und dann Johannes. Und wenn du noch nicht im Glauben stehst, dann ist es wichtig, dass dein Glaube vor allem zuerst wächst aus dem Verständnis der vier Evangelien heraus. Lukas Kapitel 4, bis ihr das alle gefunden habt, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, wie Gott aus nichts viel macht. Ich werde sehr wahrscheinlich in diesen Tagen noch einige Male darauf zurückkommen. Aber es sind eben wieder gefühlte 1000 Jahre. Da war da eine kleine Gruppe von rund 20 bis 30 Personen hier in Bern. Wir erlebten zum größten Teil über die Hälfte von uns in einer Wohngemeinschaft, damit wir genügend Raum hatten für Gottesdienste. Und auf irgendwelchen Umwegen bekamen wir als Basileia-Gemeinschaft damals einen Anruf oder eine Anfrage von Reinhard Bonnke. Und Reinhard Bonnke wollte in Bern eine Missions Veranstaltungen, Missionsevent durchführen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der überhaupt darauf kam, uns anzufragen und wie das überhaupt möglich war. Also null Ahnung. Auf jeden Fall war es so und wir haben das besprochen, haben gesagt, das organisieren wir im Kursaal in Bern. Und wir waren, wie gesagt, rund 20 Personen und es gab ungefähr 60 Jobs, die abgedeckt werden mussten. Und so hatte jeder mindestens 3 Jobs, die er abdecken musste. Wir hatten unsere Worship Band und die kleideten wir dann ein in so blaue Vorhänge. Aus heutiger Sicht sind es also Vorhänge. Damals waren wir begeistert von diesen langen Kleidern. Und ich habe letztens so ein Videoclip gesehen, respektive eine Aufnahme davon. Und ich kriegte beinahe den Schreikrampf, wie wir da jeder in verschiedensten Funktionen für diesen Missionsevent zusammenarbeiteten. Und der Kursaal füllte sich. Und ich war noch sehr jung, so 6, 27 und voller Feuer und habe gedacht, Reinhard Bonke ist hier, wir müssen unbedingt eine schöne Missionskollekte zusammenlegen und haben mir innerlich vorgenommen, 100.000 Schweizer Franken und wir haben dann eine Kollekte gemacht, dann waren das 79.000, dann habe ich gesagt, und jetzt machen wir noch eine Runde und dann gab es noch eine Runde und noch eine Runde und wir haben bestimmt 5-mal Kollekte gemacht, bis die 100.000 dann zusammen waren. Reinhard war sehr berührt von allem, das weiß ich noch, wie er sehr bewegt war. Er lebt während dieser Tage auch bei uns in der Wohngemeinschaft, wo alles etwas chaotisch und alles etwas so jugendlich, wie wir eben waren, vor sich ging. Und dann durfte ich ihn am Ende dann dieses Missionstages nach Zürich fahren. Ich hatte einen Wagen, es war Winter und ich hatte keine Heizung. Und wir froren beide, oder das Fenster ging nicht mehr hoch, irgendetwas war schief. Und ich erinnere mich, wie ich im Wagen drin dann Reinhard fragte, wohin willst du? Ja, sagt er, zum Flughafen. Dann sage ich, nö, ich fahr dich, du fliegst hier erst morgen zum Hotel noch zuerst. Ich fahr dich zum Hotel. Nein, nein, ist nicht notwendig, zum Flughafen. Und ich sagte, nein, ich will dir dienen, ich fahr dich zum Hotel. Na gut, ja, in welches Hotel gehst du dann? Ins Hotel Hilton ging er übernachten. Und es war so lustig, weil ich mit diesem Wagen, der keine Heizung hatte, die 6 Opfer hintereinander, die 3 Jobs pro Person, der Wohngemeinschaftsgruf für die Mission in Afrika. Und heute weiß ich genau, was in Reinhard ablief. Der dachte, ja, wenn der sieht, dass ich im Hilton übernachte und die sind so leidensbereit im Verschenken, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Und heute denke ich, das war so herrlich. Weshalb? Reinhard Bonke hat uns dort ein Samenkorn des Erfolgs gegeben. Und ich gebe euch dieses Samenkorn weiter kostenlos am heutigen Tag. Ich habe ihn nämlich gefragt, und wir waren eben diese 20, 30 Nasen, was müssen wir tun, damit wir die Welt verändern können, habe ich ihn gefragt. Ich würde das heute noch fragen. Und jede Antwort, alles, was mir weiterhilft, zu sehen, wie Jesus Christus Veränderung bringen kann, das macht mir Mut. Also auf jeden Fall sagte mir, 3 Dinge musst du tun. Du musst jeden Sonntag Menschen die Gelegenheit geben, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen und ihm nachzufolgen. Mach das jeden Sonntag. Habe ich gesagt, ja, aber wenn da unsere 20 Nasen sitzen, und die sind ja alle Christen, sagt er, spielt gar keine Rolle. Wenn du das nicht tust, dann weiß Jesus nicht, dass er die Leute, die er zu sich ziehen möchte, zu dir schicken kann und der schickt die sonst wohin. Jetzt könnt ihr 3-mal raten, was wir am Sonntag später gemacht haben. Es fühlte sich schon etwas eigenartig an, meine 20 Freunde anzuschauen, zu sagen, wenn jemand jetzt, so, aber ihr seid ja alle, aber angenommen, ihr wärt nicht, dann wäre jetzt, versucht's doch mal und überhaupt. Zweites Samenkorn war, dass Reinhard Bonke gesagt hat, du musst jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, den Heiligen Geist einladen. Jedes Mal den Heiligen Geist einladen. Und das haben wir von meinem wichtigsten Mentor und geistlichen Vater John Wimber dann sehr deutlich noch weiter gehört, dass es darum geht, um die Frage von Come Holy Spirit. Ja, und ich erinnere mich, wie er da stand. Ich erzähle euch noch eine Geschichte nachher darüber. Sie ist ganz spannend. Auf jeden Fall, komm Heiliger Geist. Und das dritte Samenkorn, das er uns gab, war, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, für die Kranken beten. Und er hat gesagt, und wenn ihr das tut, dann werdet ihr wachsen und das, was Gott euch gibt, wird Bedeutung bekommen in der Schweiz, in Deutschland und darüber hinaus. Und wisst ihr, was geschehen ist? Genau das ist geschehen. Und so möchte ich euch sagen, wenn ihr aus irgendeiner Gemeinschaft oder Gemeinde kommt, dieser Ratschlag von Reinhard Bonnke, der zählt heute noch und hat genau noch die gleiche Kraft. Aber ich erzähle euch noch andere Geschichte. Meine Schreckensgeschichte in dieser Halle. Die absolut schlimmste Geschichte, die ich erlebt habe. In dieser Halle drin. Das Trauma überhaupt. John Wimber war hier, es war irgendeine Konferenz. Und John, der wollte sich immer für sich konzentrieren. Der war nicht gut, wenn er da mit 700 Leuten noch vorher beten musste und so. Das hat ihn eher durcheinander gebracht in der Konzentration. Der saß dann lieber in der Ecke oder stand da, hat eine Cola getrunken, hat gewartet und kam dann. Ja. Und John hatte diese einzigartige Gabe auch zu merken, was Gott tun will. So hat also Benne Müller mit Ben die Anbetung geleitet und John kam und ich kam als Übersetzer auch auf die Bühne und ich habe treu auch mein Bestes gegeben, wie er es gegeben hat. Dann stand John hin und der stand dann jeweils so hin, so. Da hast du gedacht, mach doch was. Habe ich gedacht, hier. Und der musste gar nichts tun. Also John konnte 5 Minuten nur so stehen und die Leute anschauen. Und keine Musik, nix, weißt du, keine Seelenankurbelung, überhaupt nix. Und du stehst daneben und denkst, was muss ich jetzt tun? Eigentlich, vielleicht muss ich was tun. Jemand muss was tun. Also irgendetwas muss jetzt geschehen. Und dann hat er das gemacht, dann schaut er mich an und sagt, komm, wir gehen. Dann sagst du, was meinst du genau? Ja, wir gehen jetzt, ich habe Durst, sagt er zu mir. Ja, aber da sind über 3000 Menschen, die warten auf etwas. Ja, heute tut das nicht. Dann geht er runter, ich hinten nach und ich sage, ja, aber die wissen ja nicht, wann sie gehen müssen und kommen müssen. Ach, der Benne ist ja auch noch da. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber keiner hat ihm was gesagt. Ja, wenn da keiner ist, wird er schon draufkommen, was zu tun ist. Das war mein größtes Trauma in dieser Halle. Und ich weiß noch, wir gingen da nach hinten, er hat sich eine Cola genommen, wir haben uns hingesetzt und ich habe gedacht, du lieber Himmel, was sage ich morgen früh? Also ich muss ja irgendetwas sagen, ich kann ja nicht nichts sagen. Das war so erfrischend. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Gelernt von dieser Lektion. Es geht nicht um Menschen, es geht um Gottes Gegenwart. Und wir alle können Gefäße der Herrlichkeit Gottes sein. Und wir müssen nichts dazu tun, sondern wir dürfen erwartungsvoll auf Jesus schauen. Es geht nicht darum, dass wir Gott beeindrucken, einander beeindrucken, uns selbst beeindrucken oder irgendwie an der Kurbel drehen, damit etwas geschieht, sondern wir können Empfangende der Liebe Gottes sein, die stets da ist, weil Gott immer eine gute Haltung dir gegenüber hat, weil er dich immer liebt, weil er immer an deiner Seite steht, weil er immer gute Absichten hat, weil er seine Meinung noch nie geändert hat und weil er möchte, dass du dein ganzes volles Potenzial wirklich im Leben nutzen kannst. Und weißt du, wenn ich dann oft auch angesprochen werde von Menschen, die sagen, okay, aber dieses Evangelium der Liebe hat doch noch die Seite der Heiligung, dann sage ich, ja, aber ich sage dir das Problem. Heiligung heißt für mich, sich ganz Gott und seinem Wirken hinzugeben. Heiligung heißt nicht Fehlerlosigkeit. Und bewusste Sünde hat nur ein Resultat, dass nämlich Gottes Güte nicht mehr zu mir durchdringen kann. Und wer sich an Gottes Güte und Liebe verschenkt, der weiß in seinem Herzen, dass er nichts unternehmen möchte, was ihn dazu bringen könnte, diese Liebe zu verlieren. Heiligung ist nicht Druck zur Vollkommenheit. Heiligung ist Wunsch nach Gegenwart. Heiligung ist nicht Zwang und Angst, keine Fehler zu machen. Heiligung heißt, sich voll und ganz diesem liebenden Gott auszuliefern, weil man weiß, dass er gute Absichten hat und uns das Beste schenken möchte. Sünde hat nie eine Kraft der Versuchung, weil sie uns eigentlich nie das bieten kann, was Gottes Fülle und Versorgung uns bieten könnte. Heiligung heißt, dass wir von nichts anderem mehr erwarten als von Gott, der uns alles zu geben vermag. Jeder Versuch, irgendetwas sich selbst zu holen in irgendeiner Art, bewirkt, dass der Mensch sich von Gott entfernt. Und wenn es heißt, ohne Heiligung können wir Gott nicht sehen, heißt das nichts anderes, als wenn es andere Götter in deinem Leben gibt, Dinge, von denen du dir mehr versprichst als von seiner Gegenwart, wirst du eben den Zugang bei ihm verlieren, weil diese Dinge deinen Herzensblick verdunkeln. Aber du bist nicht getrieben von Angst, heilig zu leben, sondern gezogen von Liebe. Nicht von Furcht, sondern gezogen von diesem tiefen Wissen, dass du in Christus alles haben wirst und haben kannst, was Gott je den Menschen, die er liebt, den Menschen, die er geschaffen hat, zur Verfügung stellen kann. Verstehst du dieses Thema? Heiligung ist wichtig, aber wir haben es falsch definiert. Wir haben es als Fehlerlosigkeit und Leistung definiert, aus Furcht vor einem strafenden Gott. Und so bleibt diese Tür zu diesem Gott der Liebe oft verschlossen. Und Menschen brennen in ihrem Glauben aus, weil die Kraft der Veränderung aus ihnen selbst kommt und nicht von diesem Geist, der Veränderung in ihr Herz hineinbringt. Wow. Wow. Ein heiliges Volk zu sein bedeutet nicht, ein fehlerloses Volk zu sein, sondern ein Volk zu sein, Menschen zu sein, die entschieden sind, immer wieder auf Jesus Christus zu schauen, was ihr ganzes Leben und ihre Versorgung betrifft. Heilige Menschen sind Menschen, die alles von Gott erwarten. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist keine Turnübung deines Verstandes. Glaube ist kein menschlicher Versuch, die Zweifel zu beseitigen. Glaube ist die Hinwendung zu diesem Gott, der dir gesagt hat, dass er dir alles geben würde, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Sollte er uns mit ihm nicht alles geben. In ihm sind verborgen die Schätze der Weisheit, die Schätze der Herrlichkeit, der Schöpfung. Und diese Worte, wenn sie über uns brüten und Eingang finden in unsere Herzen, dann wird unsere Jesus-Beziehung plötzlich befreit. Befreit von Druck, Leistung und diesem menschenorientierten Bessersein als andere. Denn solange wir besser zu sein versuchen, als andere Menschen es sind, solange wir irgendjemandem etwas zu beweisen haben, werden wir nie in diese Fülle durchbrechen können, die Gott für uns bereithält. So entledigen wir uns unserer selbst. Alles, was uns bestimmt, das schütteln wir ab. Und wir sagen diesem Abschütteln meines tiefen Selbstwertes, meiner menschlichen Zweifel, meiner Unsicherheiten, meiner Ich-Bezogenheit, meines Blickes auf mich. Das schüttle ich ab, damit ich ihn sehen kann. Ich gebe euch ein Beispiel. Heute Morgen beim Frühstück habe ich einen Fleck gemacht. Seht ihr den Fleck hier? Also man sieht ihn nicht. Also ich meine, man sieht ihn gar nicht. Also ich sehe ihn schon. Seht ihr den? Kannst du nah genug... Sieht man den Fleck? Jetzt sieht man ihn? Ja, man sieht ihn schon. Ich habe da rumgeputzt noch. Ich liebe diese weiße Hose. Also ich liebe Kleider entweder ganz weiß oder ganz schwarz. Ich bin da irgendwie schwarz-weiß. Irgendwie so. Aber seht ihr den Fleck? Ihr macht euch keine Vorstellung, wie sehr mich dieser Fleck beschäftigt hat heute Morgen. Also dieser Fleck beschäftigte mich bereits am Frühstückstisch. Ich kann noch mal stehen bleiben, damit ihr euch erfreuen könnt. Nee? Hier, seht ihr, genau hier. Ja, er hat mich drüben beschäftigt. Ich habe dann irgendwie versucht, den abzuputzen. Ging zum Frühstückstisch. Dort hatte es eine Flasche Mineralwasser. Hab mir die übers Bein geschüttet. Dann war es da feucht, so in dieser Umfang. Dann ging ich über die Straße mit nasser Hose und dem Fleck, der immer noch drauf war. Dann habe ich jemanden von der Putzerkippe gesehen und habe gesagt, du hast du mir was? Und er sagt, da braucht's einen sauberen Lappen. Dann war sie beschäftigt mit Lappen suchen, Wasser suchen. Dann kam sie zu unserem Vorbereitungsraum und hat mir dann dieses Plastikgefäß gebracht mit Wasser und Lappen. Und dann habe ich wieder rumgeputzt und dann war wieder alles nass. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich mit nassen Hosen auf die Bühne und die denken alle, ich hätte in die Hose gemacht. Aber jetzt zur objektiven Frage. Könnt ihr das ohne Kamera sehen? Versteht ihr das? Versteht ihr, was ich meine? Wir sind oft so bezogen auf uns, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Schwachheit, dass ein kleiner Fleck uns aller Freiheit beraubt. Dabei sagt Jesus, er hätte sich selbst für uns hingegeben, dass keine Flecken mehr zählen. Lass das mal in deinen Geist sinken, so richtig satt, so rum. Und dann kannst du nämlich sagen, nach einiger Zeit, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Weil du dich löst von dir, dich auch von Leistung löst, von dieser Ich-Bezogenheit, von dieser Leistungsorientiertheit, von dieser Vorstellung, du wirst es was bringen. Und ich darf seit über 30 Jahren die Vinja Bern leiten. Man nennt die Bezeichnung, die ich überhaupt nicht mag, weil das kommt mir dann vor wie Gemeindeleiter. Klingt so komisch. Aber ich bin das seit 30 Jahren. Und ihr macht euch keine Vorstellung, wie oft leitende Menschen unter Druck kommen, weil sie einen perfekten Job machen möchten, weil sie es richtig machen möchten, weil sie die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, weil sie spüren, sehen, wahrnehmen und versuchen, Dinge in Ordnung zu bringen und Dinge gut zu machen. Und wenn du in irgendeine christliche Gemeinde gehst, dann darfst du eines wissen, in 95% der Fälle sind die Leiterinnen und Leiter Menschen mit besten Absichten, die alles gut machen möchten und die sich verschenken und verbrennen für die Gemeinde. Nur die Perfektion wird nie Segen bringen. Denn Gott hat das Schwache erwählt, um sich zu verherrlichen. Es sind nicht die Starken, die des Arztes bedürfen, sondern die Schwachen und die Kranken. Im Moment, wo du deiner Unvollkommenheit bewusst wirst, bist du am Ort der Wende deines Lebens. Dort, wo deine Schwachheit dir vor Augen kommt, ist der Wendepunkt gekommen, wo du Gott Raum schaffen kannst. Dort, wo es für dich nicht mehr weitergeht, ist der Anfang von Gottes Möglichkeiten in deinem Leben. Dort, wo es nicht mehr weitergeht, öffnet er die Tür zu dem Weg, zu dem er dich berufen hat. Wenn alle Türen verschlossen scheinen, steht er bereits da, um die Tür zu öffnen, die für dein Leben wichtig ist. Wenn du die Türen zugeschlagen hast, dann ist er der, der nicht sagt, ich gebe dir eine zweite Chance. Er ist der Gott der nächsten Chance. Er ist der Gott der nächsten Chance. Ich habe Menschen in meinem Leben, die umgeben mich manchmal 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Und es sind zum Teil Menschen, die nie einen vollständigen Durchbruch haben. Aber wisst ihr was? Ich weiß, dass ich sowas bin wie der Vertreter der Liebe Gottes. Und ich mache ihnen immer wieder Mut, nicht aufzugeben, bis die Stunde des Durchbruchs kommt. Und ich habe solche Menschen, und diese Menschen sind die Perlen an meiner Kette, das sind die ist der Schmuck meines Lebens, wisst ihr weshalb? Weil Gott mir Menschen, die zerbrochen sind, gibt und er mir vertraut, dass ich diese Menschen nie wegschieben werde, sondern nachhaltig und stets diese Liebe Gottes leben werde, sie ermutigen werde, ihnen zur Seite stehen werde, sie lieben werde und ihnen diese Liebe auch vermitteln werde. Wir müssen lernen, dort zu sein, wo er ist. Und dort, wo er ist, geht es nicht primär um mich und die Realisierung von irgendwelchen Dingen in mir, sondern darum, dass ich aufgehen kann in seine Absichten. Ich bin in meinem Wesen ein Eigenbrödler. Ich bin in meinem Wesen ein Mensch. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, ich habe immer für mich gespielt, ich hatte nie gerne mit anderen Kindern gespielt. Ich hatte so viele kleine Indianerfiguren und wenn ich mit anderen Kindern spielte, dann haben die mir immer die Geschichte durcheinander gebracht und so wollte ich nur für mich spielen. Das war das Schönste, für mich alleine spielen. Einfach in Ruhe gelassen werden von allen, damit ich meiner Fantasie nachhängen konnte. Ja, in der Schule war ich etwas unruhig, weil ich so speziell bin irgendwie. Heute gibt es da allerlei Bezeichnungen für mein Verhalten. Damals war ich einfach etwas unruhig. Und weil ich etwas unruhig war, musste ich oft vor die Tür gehen. Und hatte mir dann oft eingerichtet im Klassenzimmer, dass ich nahe bei der Tür saß, damit ich nicht diese Scham erleben musste, durch die Klasse zu gehen, weil ich wieder mal zu unruhig gewesen war oder irgendwie kreativ oder eigene Ideen oder überhaupt nicht beim Thema, sondern bei einem anderen Thema war. Und dann war ich draußen. Und das war gar nicht schlimm, denn wenn ich vor der Türe saß, konnte ich machen, was ich wollte. Und ich konnte irgendwas lesen, was mich interessierte und musste nicht dieser öden Stunde zuhören für mich. Versteht ihr den Punkt? Ich bin ein Mensch, der sich gut selbst unterhält. Aber dann kam das Reich Gottes und dann kam die Liebe Jesu und plötzlich explodierte mir etwas. Das Erkennen, da gibt es einen liebenden Gott, dem ich nichts beweisen muss. Da gibt es einen lieben Gott, der den Martin nimmt, wie er ist, und der schreibt dann nicht ins Zeugnis, ist sehr unruhig. Und als ich in der ersten Klasse war und das in meinem Zeugnis stand, da hatte ich in der ersten Klasse bereits Angst, ich werde nie eine Arbeitsstelle finden, weil ich sehr unruhig bin. Und der Lehrer, der war ja lieb, der hat das mit Bleistift reingeschrieben, damit man das mit einem Gummi rausmachen könnte. Aber es gab so drei Beurteilungen, Fleiß, Ordnung und Verhalten. Und dann hieß es gut, gut und dann gut. Das andere gut war ganz links, weil hinten mit Bleistift eben sehr unruhig stand. Und noch wenn man das dann weggemacht hatte, dann sah man, dass da noch was gestanden ist. Und ich werde nie eine Arbeitsstelle finden. Ich bin sehr, sehr unruhig. Und dann kommt dieser Gott und er nimmt mein Leben und er füllt mich auf. Und da kommt eine Leidenschaft, die mich bis zu diesem Tag nie verlassen hat. Ich kenne keinen einzigen Tag außer meinem 40. Geburtstag, wo ich nicht mit Freude aufgestanden wäre und einfach alles erwarte, dass Gott kommt und Herrliches geschieht. Und als ich 40 war, hatte ich eine Depression, die dauerte 2 Stunden. Die wurde beendet durch das liebsame Eingreifen meiner Frau, die zu mir sagte, es ist eine ungehörige Frechheit, dass du denkst, Gott hätte dich nicht gesegnet. Sowas kannst du dir schon mal überhaupt nicht leisten. Du stehst jetzt auf und jetzt feiern wir. Muss aber sagen, sie war schon etwas bekümmert, denn sie hat ein wunderschönes Programm organisiert an meinem 40. Geburtstag. Aus am Morgen hatte sie nichts organisiert. Dann rief sie unsere Freunde Wilf und Christa Gasser an und sagte zu ihnen, du Martin, geht's nicht so gut, werd ihr bereit zum Frühstück zu kommen? Und dann ließen die alle stehen und liegen, Wilf und Christa, und kam gleich frühstücken mit uns. Und meine Depression war vorbei. Du magst sagen, ja, das ist ja keine Ahnung von Depressionen, ich war schon da. Ja, das kann gut sein. Was ich ja sagen möchte ist, ich freue mich jeden Tag darauf, dass Jesus etwas Neues tut. Und das Erhebendste für mich ist, wenn ich Menschen begegne, die ihn nicht kennen, denen ich etwas von dieser Liebe Gottes vermitteln kann. Zu sehen, dass mein Leben einen Inhalt hat und dieser Inhalt Jesus heißt. Mein Leben hat Inhalt. Es heißt Jesus. Ich habe kein inhaltsloses Leben. Mein Inhalt heißt Jesus. Und darin zu merken, wie dieser Inhalt rausdrängt. Kirche ohne Mauern. Rausdrängt. Aus dem Leben der christlichen Gemeinschaft hin in diese Welt. Vor einigen Wochen, als ich in Berlin war, ging ich in den Blumenladen, erzählt dann euch noch einige Stories. Ich erlebe ja die ganze Zeit so. Ich gehe in den Laden, Blumenladen rein, der war ganz neu, der ist ganz neu. Und ich stelle mich so hin und bestelle Blumen. Meine Mutter kommt dann etwas später rein, steht dort an der Tür und die Frau sagt zu mir, Sie haben was, was haben Sie? Sie haben was Besonderes. Und ich sage zu ihr, tut mir leid, ich kann Sie Ihnen jetzt nicht sagen, wir sind in Eile, wir gehen jetzt, aber ich komme zurück. Nun hat sie gedacht, ich sei etwas Besonderes? Nein. Ich meine, ich bin bestimmt sehr hübsch für mein Alter und sehr nett. Und in Berlin zählt auch mein Dialekt, ja, und mein Schweizersein zählt da viel. Deshalb leben wir ja auch in Berlin, weil die Schweizer so beliebt sind in Deutschland, ja, so wie die Deutschen ja auch beliebt sind in der Schweiz. Gell? Ja, man hat sie gerne, genau. Aber ich bin überzeugt, die Schweizer werden das auch noch lernen. Die Schweizer haben einfach noch nicht gemerkt, dass es mehr Deutsche als Schweizer gibt. Generell, ja. Nur dieser Wissensstand, der wäre schon gut, wenn man den hätte. Weil wenn es mehr hat, dann hat es ja auch mehr, ja. Ich hatte noch nie Schweizer gehört, die von einer Überbelastung der Schweiz von Liechtensteinern in der Schweiz sprechen würde. Aus einem einfachen Grund, es gibt gar nicht so viele. Lassen wir politische Themen weg. Wir haben das gesagt. Da ist mir noch was eingefallen, mal wieder entfallen, was ich sagen wollte. Also Deutschland ist sowieso eine Nation, die ich von Herzen liebe. Lass mich das prophetisch sagen. In der kommenden erwecklichen Zeit hat Gott den Deutschschweizern ein Feld der Mission geöffnet, ein Feld des Aufbaus und ein Feld der Multiplikation. Und das ist Deutschland und Österreich. Ich glaube, dass Hunderte und Tausende von Schweizern mit einer geistlichen Berufung in Deutschland und in Österreich arbeiten werden. Davon bin ich 100% überzeugt. Und ich bin sowas wie die Vorhut in Berlin. Ich kundschafte das mal aus. Und ich sage euch noch was. Im Moment suche ich 40 bis 60 Personen, die dazu bereit wären, 4 Vineyards in Berlin mit meiner Frau und mir zu gründen. 40 bis 60 Personen. 10 bis 15 an jedem Ort. Ich möchte gerne eine englischsprachige Vineyard gründen, eine französischsprachige Vineyard in Wedding. Ich hätte gerne irgendetwas an der Uni gemacht und ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich möchte so ganz dort, wo die Sozialisten am stärksten sind, die Hoffnung der Liebe Jesu pflanzen. Also wenn einige Schweizer hier sind, die gerne nach Deutschland umziehen, Deutschland ist wunderschön und empfängt die Schweizer mit Liebe. Okay, nachdem ich jetzt all das gesagt habe, habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Bitte? Ah, die Floristin, genau, ja, wir sind bei der, haben wir eine Kurve gerissen. Also wir kurven zurück, die Floristin. Und die sagt, sie haben eine Ausstrahlung, worauf ich hier eben sage, ich komme später zurück. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Abstrahlung Christi in uns. Je mehr Christus Raum gewinnt in uns, desto mehr strahlen wir seine Person in unserer Umgebung ab. Und es gibt einen einzigen Kanal, für diese Liebe rauszukommen. Kennt ihr den Kanal? Ist ein einziger Kanal. Es braucht nur einen. Der ist Liebe. Und Liebe erweist sich in Freundlichkeit und Großzügigkeit. Und wo diese Liebe Teil unseres Seins wird, wow, im Johannesbrief, der sagt das so klar. Oder Johannes 13, 35 an der Liebe, die wir zueinander haben, die füllt unseren Liebestank. Verstehst du? Die Gemeinde ist der Ort, wo der Liebestank gefüllt wird. Dieser Tank, den wir im Alltag ausleeren in die Welt. An der Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen, dass der Vater mich gesandt hat. Oder dasselbe in Johannes 17, 21. Einheit ist immer ein Resultat von Liebe. Liebe ist immer ein Resultat, dass wir das Gegenüber wichtiger nehmen als uns selbst. Einheit ist nicht ein Resultat gleicher Meinung. Einheit ist nie ein Resultat gleicher Theologie. Einheit ist immer ein Resultat einer Herzenshaltung. Versteht ihr den Punkt? Solange wie diese Herzenshaltung nicht stimmt, werden Kirchen nicht eins. Kirchen werden dort eins, wo die Herzenshaltung stimmt, unabhängig davon, ob die theologischen Ansichten unterschiedlich sind, denn die haben nicht die Kraft der Veränderung. Die Liebe hat jede Kraft der Veränderung in unserem Leben. Eigentlich wollte ich ja zu Lukas gehen, nicht wahr? Wir gehen zu Lukas. Für die, die neu sind im Glauben oder einige, die ihr Leben noch nicht Jesus anvertraut habt, ihr habt es gehört, Evangelien sind der Schlüssel. Übrigens, das hier ist Produkteplacement. Wir hoffen, dass Rivella uns irgendwann in Zukunft mal mit einer großzügigen Gabe beschenken wird. Und Rivella ist fair, kommt aus den Schweizer Bergen. Wir würden nie eine Cola hier hinstellen. Damit das auch gesagt ist. Lukas 4. Lukas 4, 17, 16, 17 folgende. Ich lese Lukas 4, 18. Denn der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, die gute Botschaft den Armen zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Freiheit für die Gefangenen, dass die Blinden geheilt werden, dass die Bedrängten frei werden, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und er sagte, heute ist diese Schriftstelle vor euren Ohren erfüllt worden. Wenn wir uns Gedanken machen über die Rolle der christlichen Gemeinschaft in dieser Welt oder wenn du dir Gedanken machst über deine Rolle als Christenmensch in dieser Welt, dann wirst du unweigerlich am Thema des Reiches Gottes vorbeikommen. Und zum Thema vom Reich Gottes könnte ich in den verbleibenden 10 Minuten 20 Stunden sprechen. Da haben wir heute noch unterschiedlichste Vorstellungen und Definitionen. Aber lass mich einige wenige mal weitergeben, von denen ich sehr stark angesprochen ist. Reich Gottes ist für mich gleichzusetzen mit Gerechtigkeit Gottes. Ja? Wo das Reich Gottes ist, da ist Gerechtigkeit. Wo das Reich Gottes Raum gewinnt, da gewinnt Gerechtigkeit Raum. Wo Gerechtigkeit zurückgedrängt wird, da wird das Reich Gottes verdrängt. Wenn wir uns Gerechtigkeit in dieser Welt wünschen, dann können wir nicht einfach mit Waffen von Menschen diese Gerechtigkeit erzwingen, sondern das Reich Gottes soll in seinem Einfluss zunehmen. Wie nimmt das Reich Gottes in seinem Einfluss zu? Ein Teil dieses wachsenden Einflusses des Reiches Gottes geschieht durch die Gemeinde Jesu. Wenn die Gemeinde Jesu als Gemeinschaft von lokalen Gemeinden, gleich welcher Kirche, ihren Auftrag erkennen, dass sie eine Verkörperung sind, dass sie ein Vorbild sind, dass sie eine Kontrastgesellschaft sind zur Gesellschaft in dieser Welt. Wenn die Gemeinde das versteht, beginnt sie langsam ihre Rolle zu erkennen, nämlich eine Rolle, dass Jesus nicht nur im Einzelnen lebt, sondern in der Gemeinschaft von Menschen, die vor Ort ihren Glauben gemeinsam leben. Und in diesem gemeinsamen Leben des Wesens Gottes sozusagen, sind sie als Instrument des Reiches Gottes hineingestellt in die Welt, die Gott fern ist. Und alles, was diese Gemeinschaft tut, tut sie im Zusammenhang mit dem Auftrag des Reiches Gottes. Und Reich Gottes heißt Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, alles, was verbogen ist, alles, was verdreht ist, alles, was zerbrochen ist, alles, was Gott fern ist, alles, was abhängig ist von anderen Dingen als von der Liebe Gottes, wird durch diese Gemeinde von Menschen, die Jesus gemeinsam sichtbar machen, in ein richtiges Licht gestellt. Und so beginnt die Gemeinde von Jesus eigentlich so zu leben, wie es die Bibel voraussieht. Gerecht. Und da wird nicht mehr jeder für sich leben, sondern wie sie berührt waren in der Zeit der Apostelgeschichte, wie uns das überliefert wird, am Anfang an Pfingsten, Kapitel 2, 42, 47, Kapitel 4, 32, 36, für die, die mitschreiben. Da wurden diese Menschen so verändert, dass sie sich einander hinwendeten. Und sie haben sich so einander hingewandt, dass keiner mehr unter ihnen war, der arm war, keiner, der benachteiligt war, keiner, der ausgestoßen war, sondern jeder Mensch war so angenommen, wie er war, nicht aufgrund einer Leistung, sondern seines Seins, und es wurde ihm Würde gegeben, Wert gegeben, und wenn er etwas nicht hatte, wurde mit ihm geteilt, damit dieser innere Wert, diese innere Würde auch von außen her sichtbar wäre. Und so gab es bereits in den ersten Tagen zwei Aspekte dieses Reiches Gottes, wenn es dann in der Gemeinde sichtbar wurde. Da war einerseits dieses mächtige, kräftige Wirken des Heiligen Geistes, das Wunder und Zeichen geschahen und Dinge geschehen konnten, die eben in dieser göttlichen Gesellschaft geschehen können. Dinge, die in einer weltlichen Gesellschaft, die Gott fern ist, nie geschehen können. Weshalb? Weil Menschen, die Gott fern sind, sich eigentlich mehr oder weniger bewusst in den Grenzen ihrer Unmöglichkeiten bewegen. Und ein Mensch, der Christ wird, durchbricht diese Grenzen menschlicher Unmöglichkeit und beginnt in den Grenzen Gottes Möglichkeiten zu leben und hat einen ganz anderen Zugang zum Leben. Das war das eine, Wunder und Zeichen als etwas Natürliches, als etwas Normales, nicht als etwas, was es zu erzwingen brauchte, so wie Bill gestern Abend gut gesagt hat, er tat außergewöhnliche Wunder. Die Voraussetzung, dass es außergewöhnliche Wunder gibt, ist, dass es auch natürliche oder gewöhnliche Wunder gibt. Also wenn gewöhnliche Wunder schon gewöhnlich sind, und man das noch unterscheiden muss, dann müssen wir uns fragen, wie weit leben wir in der Realität der gewöhnlichen Wunder? Und die andere Seite war in dieser Gemeinde, dass man teilte. Und ich möchte euch sagen, dein Reichtum stinkt so lange, wie er im Reich Gottes keine Frucht bringt. Dein Reichtum verbrennt so lange, wie er nicht der Gerechtigkeit dient. Denn die Gemeinde Jesu ist berufen, dieses Bild des Himmels praktisch und voller Erwartung zu leben. Und dort, wo wir das tun, wird dieses, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, mehr und mehr Realität. So wünschen wir uns in diesen Tagen, die Grenzen hinauszuschieben. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass mit diesen 3.000, 4.000 Menschen, die hier sind, dass wir erleben dürfen, wie Gott deine Grenze, auch wenn es wenig ist, rausschiebt. Das erste kleine Wunder, das erste größere Wunder, mal 3.000. Der Gerechtigkeitsakt, der erste, mal 3.000. Versteht ihr den Punkt? Gesellschaft, die sich verändert, Gemeinde, die Reich Gottes verkörpert und das zu leben beginnt. Und hier in diesem Vers 18, 19 lesen wir nichts anderes als das Parteiprogramm von Jesus. Und das Parteiprogramm von Jesus ist genauso das Parteiprogramm aller Christen. Das Parteiprogramm von Jesus ist das Parteiprogramm der Gemeinde Jesu. Das Parteiprogramm in Lukas 4,18, das ist unser Ziel, unser Auftrag, unsere Aufgabe, unser Lebensinhalt, unser Verlangen, alles, was wir möchten, unsere Liebe. Und die Gemeinde Jesu ist unser Verein. Gleich wie unser Verein ausschaut, ob römisch-katholisch, evangelisch, orthodox, freikirchlich, baptistisch, methodistisch, Vineyard, pfingstlich oder was, ist alles wurscht. Gemeinde, in der Jesus lebt. Unsere Absicht ist, dass Lukas 4, 18-19 Wahrheit werden. Den Armen die gute Botschaft zu verkündigen, heißt nicht nur mit Worten zu lieben, denn Liebe ohne Taten ist tot. Wenn wir dem Armen nicht helfen, wer soll ihm helfen? Wenn die Gemeinde Jesu sich der Sache und Anliegen der Armen nicht annimmt, wer soll sich der Sache und der Anliegen der Armen annehmen? Die Bibel spricht von 5 Gruppen von armen Menschen. Die erste Gruppe sind die, die Jesus nicht kennen, geistlich arme Menschen. Die zweite Gruppe sind Witwen, die dritte sind Waisen. Die vierte Gruppe sind physisch Arme und die fünfte Gruppe sind Ausländer. Christen können nie ausländerfeindlich sein. Ausländerfeindlichkeit und Christsein schließen sich gegenseitig aus. Der Schutz einer Nation vor Ausländern mag eine politische Idee sein, aber nie eine biblische und nie eine göttliche Idee. Gott schickt Ausländer zu uns, damit sie die Liebe Jesu erfahren können, Veränderung erleben können und ermutigt ihres Weges ziehen können. Der Islam ist keine Bedrohung für die Christenheit, sondern Jesus Christus schickt uns Muslims, damit sie die Liebe Gottes erleben können und sehen können, dass es eine freimachende Botschaft gibt. Solange wir Religionsfreiheit bekämpfen im Namen des Christentums, werden wir schuldig an Menschen, die Jesus nicht kennenlernen können. Solange wir keine muslimischen Freunde haben, sagen wir, dass uns diese Menschen nichts angeben. Denn was wird alles überwinden? Es ist die Liebe Gottes, die durch seinen Sohn in uns lebt und in die Welt hinausgeht. Versteht ihr, wovon ich spreche? Und so ist es Lukas 4, 18-19, die uns die Augen öffnen für die eigentliche Bedeutung unserer Berufung, die nicht auf menschliche Sicherheiten basiert, sondern auf Gottes Vorsorge. Wenn ich in den Schweizer Zeitungen lese, wie Ausländer unsere Versicherungen auffressen und dann liest du über Nacht plötzlich, dass wegen vieler Ausländer die Vorsorgeinstitution der Schweiz um 20 Milliarden gewachsen ist innerhalb weniger Jahre, und dann denke ich, wie können wir Christen nur mehr auf uns vertrauen als auf Gottes Versorgung? Was ist das für eine bodenlose Frechheit Gott gegenüber, der uns versorgt, wenn wir nicht heilen? Wie wollen wir Gott erleben, wenn wir nicht bereit sind, unsere Herzen für den Nächsten zu öffnen und diese Stelle hier, Lukas 4,18, zu umarmen und zu sagen, das ist unsere Berufung. Diese Berufung leben wir, auch wenn es uns unser Leben kostet. Christus soll Raum gewinnen in unserem Land, in Deutschland, in Österreich, in den Ländern Europas. Die Zeit eines Aufbruchs ist da und wir wollen diese Zeit umarmen und unsere Leben hineinsehen. Die Blinden sollen sehen, die Bedrängten sollen frei sein, die Armen sollen ermutigt werden, die geistlich Bedrängten durch die Kraft Gottes erleben, dass es Naturgesetze gibt, die gesprengt werden durch die Liebe Gottes. Das ist unser Ziel. Das ist unser Anliegen. Dafür leben wir. Und ich möchte behaupten, auch wenn ihr vielleicht politisch an einigen Orten gepikst worden seid von mir heute Morgen, was mir absolut wirklich auch keine Rolle spielt, weil ich habe ja das Mikrofon im Moment. möchte ich euch sagen, es geht mir nicht um die politische Seite, es geht mir um die Seite von Jesus. Da bin ich verpflichtet. Bis zum Ende meiner Tage will ich da verpflichtet sein. Ich möchte euch sagen, diese Tage sollen etwas bewirken, dass wir gefüllt werden mit dieser Leidenschaft. Eines Evangeliums, das nicht nur uns verändert, sondern die Menschen um uns herum und die Städte um uns herum und die Länder um uns herum. Und wir wollen sagen, besonders als Schweizer, die sind in der Mehrzahl hier heute, wir wollen den Segen suchen für unsere Nachbarländer. Wir wollen Deutschland mehr gesegnet sehen als die Schweiz. Wir wollen Frankreich mehr gesegnet sehen als uns. Wir wollen Österreich mehr gesegnet sehen als uns. Mit Liechtenstein ist es so eine Sache, die zählen wir ja sozusagen zu uns. Und wir wollen Italien mehr gesegnet sehen als uns. Wir leben nicht für uns, sondern wie Sache Christi. Unsere Sicherheit liegt nicht in dem, was wir zu tun vermögen, sondern in seiner Liebe, die uns Versorgung gibt. Unsere Vision ist nicht an ein Tal gebunden. Unsere Vision übersteigt Raum und Zeit. Und wir sagen miteinander, Maranatha, Jesus, komme bald. Maranatha, Jesus, komme bald. Lass uns das sagen. Maranatha, Jesus, komme schnell. Maranatha, Jesus, komme schnell. Und wie wir das miteinander beten, Jesus, komme schnell, bricht sein Reich herein mit Gerechtigkeit und Kraft. Wie wir sagen, Maranatha, Jesus, komme schnell, kommt er tatsächlich und durchbricht sämtliche Gesetze der Menschen, um seine Herrlichkeit zu verschenken. Lass uns aufstehen. Wir haben noch 2 Minuten, oder wie? 3. Ich habe die Erlaubnis gekriegt, dass es mehr sein dürfen. Lass uns die Augen schließen. Das Schöne, wenn man Übersetzer gewesen ist, man lernt die Sache von der Pike auf. Also wenn John dann da stand und sagte, lass uns aufstehen, close your eyes, schließ die Augen. Dann kam noch ein Satz, ja. Come, Holy Spirit. Heiliger Geist, fülle diesen Raum. Heiliger Geist, fülle diesen Raum. Fülle uns. Komm, wir warten auf dich. Und jetzt warten wir.